Herzlich willkommen zur Predigt der FEG Dresden. Wir wünschen dir eine gewinnbringende Zeit. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter dresden.feg.de.
Der Heilige Geist und wir. Vater Theo Lehmann hat mal folgenden Witz erzählt. Und zwar wollte er damit deutlich machen, wer der Heilige Geist ist, beziehungsweise die Problematik deutlich machen, dass wir den Heiligen Geist ja nicht sehen, nicht riechen, nicht anfassen können. Und zwar war eine kleine Landgemeinde und der Pfarrer merkte, dass jeden Sonntag die Leute doch in der Kirche ausblieben und er dachte, ich muss jetzt mal was tun und ich werde Pfingsten nutzen, damit die Kirche mal wieder richtig voll ist. Und er hatte sich überlegt, ich werde an Pfingsten den Heiligen Geist erscheinen lassen. Er hatte Plakate gedruckt, Handzettel gedruckt, sie im Dorf aufgehängt und überall konnten die Leute jetzt lesen, an Pfingsten wird in unserer Kirche der Heilige Geist erscheinen. Der Pfarrer hatte dem Küster eine Taube in die Hand gegeben und hatte ihm gesagt, du wartest mit der Taube oben auf der Emporung hinter der Brüstung, bis ich sage, der Heilige Geist erscheine. Und wenn ich den Satz sage, dann lässt du die Taube fliegen. Gut, der Küster war einverstanden, der Pfarrer begann seine Predigt, die Kirche war knackevoll bis auf den letzten Platz. Das wollte sich natürlich niemand entgehen lassen, den Heiligen Geist tatsächlich mal leibhaftig zu erleben. Und der Pfarrer predigt und predigt, die Kirchenleute sind gespannt, was passieren wird. Und dann kommt er endlich an diese Stelle, wo der Heilige Geist erscheinen soll. Aber inzwischen hatte sich auf der Empore doch einiges getan. Der Küster saß mit der kleinen Taube in der Hand hinter der Brüstung und wartete auf seinen Einsatz, während sich doch langsam eine Katze ihm näherte. Und die Taube wurde unglaublich nervös, flatterte darum, aber der Küster hielt die Taube fest in seinen Händen. Doch in einem Augenblick war er etwas unachtsam und schon erwischte die Katze die Taube und damit war das arme Tier geliefert. Und just in diesem Moment hörte er von unten den Pfarrer sagen, der Heilige Geist erscheine. Die ganze Kirche war wie elektrisiert. Aber es erschien kein Heiliger Geist. Der Pfarrer nochmal, der Heilige Geist erscheine. Immer noch keine Reaktion. Der Pfarrer ein drittes Mal, der Heilige Geist erscheine. Da erschien dann etwas blass der Küster über der Brüstung und sagte, der Heilige Geist kann heute leider nicht erscheinen, den hat soeben die Katze gefressen. Das ist das Problem, das wir mit dem Heiligen Geist haben, nämlich der Heilige Geist ist einfach nicht vorzeigbar, wie beispielsweise eine Taube. Und weil wir ihn nicht vorzeigen können, könnte man natürlich denken, dass der Heilige Geist so eine Art Gespenst sein könnte. Selbst in der Bibel lesen wir nur an zwei Stellen davon, dass der Heilige Geist optisch bzw. akustisch wahrnehmbar wurde. Nämlich zum einen bei der Taufe Jesu in Lukas 3, da heißt es, zusammen mit dem ganzen Volk hatte auch Jesus sich taufen lassen. Gleich darauf, während er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam sichtbar auf ihn herab, anzusehen wie eine Taube. Und eine Stimme sagte vom Himmel her, du bist mein Sohn, dir gilt meine Liebe, dich habe ich erwählt. Und die zweite Stelle ist bei der Sendung des Heiligen Geistes auf die Jünger. Da heißt es in Apostelgeschichte 2, als das Pfingstfest kam, waren wieder alle, die zu Jesus hielten, versammelt. Plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein Sturm vom Himmel herabweht. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Dann sahen sie etwas wie Feuer, das sich zerteilte und auf jeden ließ sich eine Flammenzunge nieder. Alle wurden vom Geist erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden, jeder und jede, wie es ihnen der Geist Gottes eingab. Nun lebten in Jerusalem fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als sie das mächtige Rauschen hörten, strömten sie alle zusammen. Sie waren ganz verwirrt, denn jeder hörte die Versammelten, die Apostel und die anderen in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, die Leute, die da reden, sind doch alle aus Galiläa. Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Aus diesen beiden Berichten können wir drei Aussagen über den Heiligen Geist gewinnen. Die erste, der Heilige Geist kann verschiedene Formen annehmen. Einmal wie der Wind, einmal wie das Feuer, ein andermal wie die Taube. Die zweite, der Heilige Geist kommt vom Himmel her, also von Gott. Die Bibel versteht Himmel ja nicht einfach nur als Firmament, sondern als die Welt, als den Lebensraum, in dem Gott lebt und der uns umgibt. Aber wir können ihn jetzt noch nicht sehen. Und das Dritte, Gott schenkt seinen Heiligen Geist uns Menschen und dieser Heilige Geist, der kann ungeahnte Kräfte entfalten. Hier zum Beispiel können die Jünger plötzlich in Sprachen predigen, die sie nicht gelernt haben. Also, der Heilige Geist kommt von Gott und Gott kann ihn uns Menschen schenken. Das bringt uns zu dem Zweiten, was bzw. wer ist denn nun eigentlich der Heilige Geist? Manche Aussagen in der Bibel deuten darauf hin, dass der Heilige Geist eher so etwas wie eine Macht oder eine Kraft Gottes ist. Zum Beispiel heißt es schon bei der Schöpfung, die Erde war noch leer und öde, dunkel bedeckte sie und wogendes Wasser und über den Fluten schwebte Gottes Geist. Oder nachdem Gott den Menschen geformt hatte, da blies er ihm den Geist, den Lebensodem ein und der Mensch wurde lebendig. Hier steht dieses gleiche Wort Ruach. Oder Jesus selber wurde von Gott durch den Heiligen Geist in Maria gezeugt, also so eine Art Schöpfungsenergie wie am Anfang. Wir lesen dann, dass der Heilige Geist eben verschiedene Formen annehmen kann, wie wir es gerade eben gehört haben in den beiden verschiedenen Bibeltexten. Der Heilige Geist kam auf Jesus und auf die Jünger. Das heißt, er ist wie so eine Macht, die über sie kommt. In der Bibel wird entsprechend sachlich der Heilige Geist auch als Geist Gottes bezeichnet, zum Beispiel in 1. Mose 1 oder auch als Geist Jesu. Und doch ist er so entscheidend, dass Paulus von ihm schreibt, ihr aber seid nicht mehr von eurem eigenen Natur bestimmt, sondern vom Geist. Es will doch etwas besagen, dass der Geist Gottes in euch Wohnung genommen hat. Wer diesen Geist, den Geist von Christus, nicht hat, der gehört auch nicht zu ihm. Manchmal wird er auch einfach nur Geist oder Heiliger Geist genannt. Zum Beispiel in Galater 4, weil ihr nun Gottes Söhne und Töchter seid, gab Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz. Der ruft aus uns, Abba, Vater. An anderen Stellen wird der Heilige Geist beschrieben wie eine Person mit ganz menschlichen Zügen. In Apostelgeschichte 15 zum Beispiel wird von ihm ausgesagt, dass er denken kann. Vom Heiligen Geist geleitet haben wir nämlich beschlossen, euch keine weitere Last aufzuladen, außer den folgenden Einschränkungen, die unbedingt von euch zu beachten sind. Wörtlich heißt es an der Stelle, der Heilige Geist und wir haben beschlossen. Oder der Heilige Geist spricht. Apostelgeschichte 1,16, liebe Brüder, sagt er, was in den Heiligen Schriften über Judas vorausgesagt worden ist, musste eintreffen. Dort hat der Geist Gottes durch David von dem Verräter gesprochen, der den Vätern den Weg wies, die Jesus verhaften, der den Männern den Weg wies, die Jesus verhaften sollten. Oder er führt, wie ein Mensch. Alle, die sich in dieser Weise vom Geist Gottes führen lassen, die sind Gottes Söhne und Töchter. Er nimmt uns an die Hand, wie ein Vater sein Kind. Oder er kann beleidigt werden. Beleidigt nicht durch euer Verhalten den Heiligen Geist, schreibt Paulus. Oder er kann Eingebungen geben, beziehungsweise auch Menschen lehren. Lukas 12, denn der Heilige Geist wird euch in dem Augenblick eingeben, was ihr sagen müsst. Also wie so ein Souffleur. Oder der Heilige Geist beruft Menschen in seinen Dienst. Oder er kann auch sogar wie ein Ankläger auftreten. Interessant ist für mich, dass auch Jesus von ihm spricht wie von einer Person. Johannes 14, Vers 26, der Vater wird euch in meinem Namen den Helfer senden, der an meine Stelle tritt, den Heiligen Geist. Der wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst schon gesagt habe. Also hier ist der Heilige Geist praktisch wie ein ganz persönlicher Stellvertreter Jesu. Halten wir als Ergebnis erst einmal fest, der Heilige Geist trägt einerseits Züge einer göttlichen Macht oder Kraft, die Leben spendet, wie zum Beispiel bei der Erschaffung des Menschen. Auf der anderen Seite aber beschreibt ihn das Neue Testament als eine Person, die von Gott bzw. von Jesus zu seinen Nachfolgerinnen gesandt wird und die ihnen hilft und die ihnen im Alltag ganz praktisch hilft. Wenn wir jetzt nochmal darüber nachdenken, wie ordnet sich denn der Heilige Geist nun in Bezug auf Gott ein, dann können wir schon feststellen, dass der Vater und der Sohn und der Heilige Geist uns gegenüber quasi in verschiedenen, ja, wie soll ich das sagen, in verschiedenen Formen begegnen, aber doch ist der Vater Gott, ist der Sohn Gott und ist der Heilige Geist Gott. Und deswegen hat man in der Theologie einen Begriff dafür gefunden, der nicht in der Bibel steht, aber der genau das aussagen will, diese Dreiheit und doch zugleich Einheit. Und deswegen spricht man vom Drei-Einen Gott. Dass der Heilige Geist auch Gott ist, kann man in Apostelgeschichte 5 nachlesen. Da heißt es, doch Petrus sagte zu ihm, nämlich zu Hananias, Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet? Warum belügst du den Heiligen Geist und behältst einen Teil vom Erlös deines Feldes für dich? Du hättest ja das Land behalten können und nachdem du es verkauft hattest, auch das Geld. Warum hast du dich auf dieses falsche Spiel eingelassen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Hananias hatte einen Acker verkauft und einen Teil des Erlöses der Gemeinde zur Verfügung gestellt, einen anderen Teil hatte er für sich behalten wollen, aber er tat so, als wenn das der ganze Erlös wäre. Er wollte also mehr scheinen, als er wirklich war. Und hier wird nun gesagt, warum belügst du den Heiligen Geist? Damit hast du Gott belogen. Also hier wird der Heilige Geist mit Gott in eins gesetzt. Betrachten wir jetzt mal ein wenig, wie der Heilige Geist zur Zeit des Alten und des Neuen Testamentes gegenwärtig war und wirkte. Wir haben schon eben gesehen, dass der Heilige Geist von der Schöpfung an auf der Erde wirksam war. Darüber hinaus schenkte Gott seinen Geist zunächst einzelnen Menschen für besondere Aufgaben. Das konnten ganz praktische Aufgaben sein, wie zum Beispiel bei einem Mann namens Bezalel und dem Bau des Hauses Gottes, also dieses Tempels für Gott. 2. Mose 31 ab Vers 3: Ich habe ihn mit meinem Geist erfüllt, ihm Weisheit und Einsicht gegeben und ihn zu jeder künstlerischen Tätigkeit befähigt. Er kann Bilder und Gegenstände entwerfen und sie in Gold und Silber oder Bronze ausführen. Er kann Edelsteine schneiden und fassen und Holz kunstvoll bearbeiten. In jeder künstlerischen Technik ist er erfahren. Also hier wird ein Mann solches handwerkliche Geschick verliehen, dass er Dinge tun kann auf den unterschiedlichsten Ebenen in einem ganz hervorragenden Perfektionismus. Aber Gott gab seinen Geist auch einzelnen Männern, die besondere Führungsaufgaben übernehmen sollten, wie zum Beispiel Mose, der das Volk Israel 40 Jahre durch die Wüste führte und es mit Gottes Hilfe dabei versorgte und ihm sogar juristisch vorstand. An anderen Stellen sehen wir, wie der Heilige Geist Menschen Kraft und Vollmacht schenkt. Simson zum Beispiel, als ihn der Heilige Geist erfüllt war, da wurden die Stricke, mit denen er gefesselt war, plötzlich als wenn sie mit Feuer versenkt wären und fielen von ihm ab, und so konnte Simson wieder seinem Volk helfen. Heute sind wir vielleicht nicht mit physischen Stricken gebunden, aber vielleicht mit psychischen, durch Ängste, Alkohol, Abhängigkeiten. Und auch heute kann Gott durch seinen Heiligen Geist davon befreien. Dafür gibt es immer wieder Beispiele. Später dann schloss Gott mit seinem Volk Israel einen Bund. Er versprach ihr, Gott zu sein und für sie zu sorgen, wenn sie nach seinem guten Willen leben würden. Das Volk Israel wollte das, aber es scheiterte ständig. Gott tat das Leid, weil er doch seinem Volk und auch die anderen Völker nicht verlieren wollte. Und darum kündigte er einen weiteren Bund an, aber dieser Bund, der sollte von einer ganz anderen Qualität sein und sollte nicht mehr von der Leistung des Menschen abhängig sein. Wir lesen davon in Jeremia 31 ab Vers 33, der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, wird völlig anders sein. Ich werde ihnen mein Gesetz nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein, sagt der Herr. Wie sollte das praktisch aussehen? Hesekiel 36 ab Vers 26, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Stellt euch mal vor, ihr wolltet eine Wanderung unternehmen. Dann würdet ihr euch einen Rucksack voller Proviant mitnehmen. Anfangs würde der ganz schön drücken. Aber wenn ihr dann so eine richtige Rast einlegen und den Proviant aufessen bzw. auftrinken würdet, dann wäre euch die Last abgenommen und zu neuer Energie für die weitere Wanderung geworden. Genau das ist der Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Bund. Gott legt seinen Geist in unser Herz. Er verändert uns von innen her. Unser Herz, das vorher ihm gegenüber verhärtet war, wird weich und empfindlich für ihn. Er schafft in uns, dass wir uns nichts Schöneres vorstellen können, als nach seinem Willen zu fragen und zu leben. Ich erlebe, dass darin die größte Freiheit und Erfüllung liegt, die ich mir nur vorstellen kann. Wieder etwas später ließ Gott durch Joel ankündigen, dass dieser neue Bund nun nicht mehr nur für einzelne Personen in Israel kommen würde, sondern jeder im Volk ihn empfangen würde. Jeder ist also in diesen Bund Gottes mit uns Menschen eingeladen. Einzige Voraussetzung, wir müssen zu Gottes Volk gehören, Kinder Gottes werden. Es dauerte noch etwa 300 Jahre, dann ging dieses Versprechen Gottes in Erfüllung, mit Jesus. Er hatte nicht nur den Heiligen Geist in seinem Herzen, er war sogar durch den Heiligen Geist in Maria bewirkt worden. Er lehrte seine Jünger den Willen Gottes. Und gegen Ende seines irdischen Wirkens besuchte Jesus das Laubhüttenfest in Israel. Die Juden erinnern sich bis heute mit dem Laubhüttenfest an ein Versprechen, das Gott durch den Propheten Hesekiel ankündigen ließ. Nach diesem Versprechen sollte eine Zeit kommen, in dem vom Jerusalemer Tempel aus Wasserströme ausgehen würden, die Leben, Fruchtbarkeit und Heilung zu den Völkern bringen würden. Symbolisch erinnerte der Hohepriester am letzten Tag des siebentägigen Laubhüttenfestes an dieses Versprechen, indem er zu dem Teich Siloa ging, dort mit einem goldenen Krug Wasser schöpfte, dann in einer Prozession zum Tempel zog und das Wasser in den westlichen Teil des Altars in einen Trichter goss, so dass das Wasser dann auch von der Erde vom Altar her kommend floss. In der Unterkirche, der Frauenkirche, da ist ja auch so ein Altar mit so einem großen Trichter. Und als ich hörte, dass der Mann, der diesen Altar entworfen hat, jüdischer Abstimmung war, da war mir klar, wofür dieser Trichter war. Genau an diesem letzten Tag des Laubhüttenfestes kam nun Jesus und er verkündigte Folgendes. Johannes 7, 37, 38. Am letzten Festtag, dem Höhepunkt des ganzen Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, wer durstig ist, soll zu mir kommen. Und trinken jeder, der mir vertraut. Denn in den Heiligen Schriften heißt es, aus seinem Innern wird lebendiges Wasser strömen. Jesus erhob damit den Anspruch, dass das Versprechen des Hesekiel nicht auf einen bestimmten Ort, sondern auf eine bestimmte Person bezogen werden muss, nämlich ihn. Und Gottes Wort erläutert, Jesus meinte damit den Geist Gottes, den die erhalten sollten, die ihn im Glauben annehmen. Damals war der Geist noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in Gottes Herrlichkeit aufgenommen war. Vor seinem Tod und seiner Auferstehung bat Jesus seine Jünger, in der Stadt Jerusalem zu bleiben und auf die Sendung des Heiligen Geistes zu warten. Und dann schaffte er mit seinem Tod und seiner Auferstehung die Voraussetzung für uns Menschen, dass wir alle in diesen neuen Bund eintreten können und diesen Heiligen Geist empfangen können. Wie wir in diesen Bund mit Jesus eintreten können, darüber werden wir heute Nachmittag nochmal einiges hören. Nachdem Jesus dann zu seinem Vater nach seiner Auferstehung in den Himmel zurückgekehrt war, empfingen die Jünger tatsächlich diesen Heiligen Geist mit einem gewaltigen Brausen und optisch anzusehen wie kleine Feuerzungen. Er legte sich in ihr Herz und sie begannen, Jesus als den einzigen Weg zu Gott zu verkündigen. Als die Leute wissen wollten, was sie denn nun tun sollten, da ermutigte Petrus sie dazu, zu Jesus umzukehren und sich auf seinen Namen taufen zu lassen. Dann würden sie die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Apostelgeschichte 2, denn was Gott versprochen hat, ist für euch und eure Kinder bestimmt und für alle, die jetzt noch fern sind und die der Herr unser Gott hinzurufen wird. 3000 Menschen entschieden sich an diesem Tag für ein Leben mit Jesus. Dieses Angebot Jesu, das Petrus den Menschen damals verkündigte, gilt euch und mir heute ganz genauso. Woran können wir denn jetzt erkennen, dass es den Heiligen Geist tatsächlich gibt? Ich glaube, es sind drei Dinge. Das erste sind diese spontanen Gebete. Vielleicht habt ihr auch schon mal euch dabei ertappt, dass ihr in einer ausweglosen Situation ein Stoßgebet zu Gott im Himmel schickte. Zu einem Gott, von dem ihr eigentlich nicht einmal wusstet und sicher wart, ob es ihn überhaupt gibt. Ich bin davon überzeugt, dass dies eine Wirkung des Heiligen Geistes ist. Er drängt sie uns nicht auf, aber Jesus bringt sie uns immer wieder in Erinnerung. Die zweite Möglichkeit ist das Gewissen. Habt ihr euch schon mal gefragt, wieso es euch innerlich so gut geht, wenn ihr etwas Gutes getan habt, jemanden zum Beispiel eine Freude gemacht habt? Oder warum ihr euch so unwohl fühlt, wenn ihr jemanden zum Beispiel ungerecht behandelt habt. Ich bin davon überzeugt, dass dies der Heilige Geist bewirkt. Ich glaube nicht an Zufälle, weil alles in dieser Welt von dem Gesetz der Ursache und der Wirkung bestimmt ist. Natürlich können wir unser Gewissen nach und nach fertig machen, so dass wir Gottes Stimme nicht mehr hören darin. Aber ob uns das auf Dauer wirklich gut tut? Und die dritte Möglichkeit ist sicherlich so ein inneres Angesprochensein. Vielleicht habt ihr euch hin und wieder in den letzten Wochen während der Vorträge gedacht, das alles klingt eigentlich viel zu schön, um wahr zu sein. Aber es hat euch trotzdem innerlich bewegt und nicht wirklich losgelassen. Ich bin davon überzeugt, dass dies das Wirken des Heiligen Geistes war. Jesus wirbt um unser Vertrauen, aber er wird sich uns nicht aufdrängen. Darum gibt er uns Denkanstöße, aber keine zwingenden Beweise. Er wirbt um unser Vertrauen, weil er nicht will, dass wir uns gegen unseren Willen irgendwelchen Beweisen beugen. Aber wenn wir uns dann auf diesen Heiligen Geist einlassen, was bewirkt denn dann dieser Heilige Geist? Nun, zusammengenommen könnte man sagen, Veränderung zu Jesus hin. Wenn ein Mann und eine Frau zusammenkommen, miteinander schlafen, dann entsteht ja, wenn alles gut klappt, daraus ein neues Wesen, ein neues Kind. Wenn der menschliche Geist und der Heilige Geist zusammenkommen, dann wird daraus ein neues geistliches Wesen. Und dieses neue geistliche Wesen, was da entsteht, entfaltet nun sein Leben im Alltag ganz praktisch. Wie? Nun, als erstes werden wir spüren, dass wir tatsächlich Gottes Kinder geworden sind. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Auch wenn Jesus der einzige Sohn Gottes ist, der Gott wesensgleich ist, so adoptiert Gott uns doch auch wegen Jesu stellvertretenden Tod und seiner Auferstehung, sofern wir dieser Adoption zustimmen, unser Leben also Jesus anvertrauen. Johannes 1, Vers 12 heißt es, wenn wir aber Christus in unser Leben aufnehmen, dann macht er uns zu Kindern Gottes, hier und jetzt. Und wir werden diese Kindschaft dann auch ganz praktisch spüren und pflegen können. Zum Beispiel im Gebet. Wir dürfen dann zu Gott Abba, was so viel heißt wie Papi, sagen. Vater, der Begriff der Vertrautheit, ohne dass man respektlos wird. Wir dürfen Gott als unseren himmlischen Vater ansprechen und betrachten. Und er hilft uns dann auch durch seinen guten Heiligen Geist sein Wort zu verstehen. Er antwortet uns. In seinem Wort finden wir die Richtlinien und all das, was wir für unseren Glaubensalltag brauchen. So, dass wir tatsächlich auch ein Leben in diesem neuen Geist, in dieser neuen Perspektive als Kinder Gottes führen können. Ein drittes Hilfsmittel sind natürlich auch andere Christen, die Glaubensgeschwister, die uns in der Gemeinde helfen, dann wirklich Gottes Wort immer wieder auch richtig zu verstehen und uns im Alltag ermutigen, wenn vielleicht der Glaube auch mal in eine Krise gerät. Und wir können uns im Alltag unterstützen und tragen. Und das vierte ist der Heilige Geist, der uns tatsächlich auch im Glauben festhält. Nicht wir müssen den Glauben in dieser Welt hochhalten, sondern durch den Glauben trägt uns Christus, trägt uns der Heilige Geist in dieser Welt. Und das führt zu dem zweiten, nämlich zu einem neuen Lebensgefühl. In Römer 8, Vers 16 heißt es, so macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Gottes Kinder sind. Plötzlich breitet sich in uns eine ganz tiefe innere Gewissheit und Geborgenheit aus. Wir gehören zu Jesus. Das dritte, was wir erleben werden, ist eine Familienähnlichkeit. Vielleicht kennt ihr das aus dem Alltag, da ist ein kleines Kind geboren und sofort sind alle dabei zuzuordnen. Das ist aber ganz der Papa oder ganz die Mama. Man sagt ja sogar, dass Ehepaare, die jahrzehntelang miteinander ihren Lebensweg teilen, einander ähnlicher werden. Paulus hat das mal so formuliert. Wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Dabei werden wir selbst in sein Bild verwandelt und bekommen mehr und mehr Anteil an seiner Herrlichkeit. Das bewirkt der Herr durch seinen Geist. Worin aber besteht jetzt diese Ähnlichkeit der Christen, der Familie Gottes? Nun, zum Beispiel in den Früchten, die der Heilige Geist in unserem Leben bewirkt. Der Geist Gottes dagegen, heißt es in Galater 5, lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Das sind Wesenszüge, die der Heilige Geist in unserem Leben befördern wird, zutage fördern wird. Die Liebe, zum Beispiel heißt es in Römer 5, Vers 5, unsere Hoffnung aber wird uns nicht enttäuschen, denn dass Gott uns liebt, ist uns unumstößlich gewiss. Seine Liebe ist ja in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns geschenkt ist. Das ist etwas, was der Heilige Geist tatsächlich in unserem Leben bewegt, dass wir plötzlich eine ganz, ganz tiefe Liebe auch spüren, die uns mit den anderen Mitchristen verbindet. Ein weiterer Aspekt ist eben die Freude, wie wir hörten. Richard Wurmbrand, der wegen seines Glaubens viele Jahre im Gefängnis verbrachte und gefoltert wurde, schrieb von dieser Freude, zum Beispiel, allein in meiner Zelle, frierend, hungrig und in Lumpen, so tanzte ich jede Nacht vor Freude. Manchmal war ich so voller Freude, dass ich dachte, ich würde zerspringen. wenn ich sie nicht irgendwie ausdrücken könnte. Oder auch der Frieden. Dass ich den Frieden meint, ja dieses Heil, dieses ganzheitliche, echte innere Wohlergehen, das ich dann spüre. Dieses Einssein mit Gott. Epiktet, ein heidnischer Philosoph, hat im ersten Jahrhundert einmal gesagt, der Kaiser mag zwar Frieden stiften, indem er die Kriege zu Wasser und zu Land beendet, aber er kann keinen Frieden für Leidenschaften, Trauer und Neid stiften. Er kann keinen Herzensfrieden erwirken, nach dem sich die Menschen mehr sehnen als nach äußerem Frieden. Also hier wird noch einmal deutlich, dass Gott uns tatsächlich mit einem ganz, ganz tiefen inneren Frieden ausstattet, wenn wir ihm unser Leben anvertrauen. Ein weiteres Kennzeichen ist die Einheit. Darum hat Jesus schon gebetet. Und dazu fordert uns Gott auch in seinem Wort immer wieder auf, bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die der Geist Gottes euch geschenkt hat. Der Frieden, der von Gott kommt, soll euch alle miteinander verbinden. Dieser Friede ist möglich, weil wir alle durch diesen Heiligen Geist miteinander verbunden werden. Er macht uns fähig, auch über persönliche Eigenheiten, persönliche Befindlichkeiten auch hinwegzusehen und trotzdem auch mit Menschen in Frieden auszukommen, die vielleicht nicht wirklich auf unserer Wellenlänge liegen. Das sind nur so ein paar Beispiele. Freude, Frieden, Einssein mit Gott, Einheit, Frieden untereinander, die Liebe, wie sich das auswirkt, wenn wir den Heiligen Geist in unser Leben einziehen lassen. Das vierte, was der Heilige Geist für uns bereithält, das sind Gaben und Geschenke, mit denen er seine Kirche, seine Gemeinde ausstatten möchte und erfreuen und fördern möchte. Viele Kirchen gleichen ja einem Fußballplatz. Das sind Tausende, die gut etwas Bewegung vertragen können, die stehen am Rand und sehen 22 Leuten zu, die gut mal eine Pause vertragen könnten. Das ist aber nicht Gottes Vorstellung von seiner Gemeinde. Gott hat jedem Menschen Begabungen und Fähigkeiten gegeben. Und wenn uns der Heilige Geist erfüllt, dann werden gerade diese Gaben und Fähigkeiten besonders für Gott wirksam. Manchem schenkt Gott auch noch ganz persönliche, neue Fähigkeiten. Und wenn wir die dann für Jesus einsetzen, dann werden andere ermutigt zum Glauben, erfreut, beschenkt und letztlich dadurch auf Jesus aufmerksam. Ich biete dazu immer im Herbst auch nochmal ein besonderes Seminar ein, Entdecke dein Potenzial, wo wir einfach nochmal gucken können, womit hat Gott euch durch den Heiligen Geist ausgestattet und wie könnt ihr das für ihn in dieser Welt fruchtbar machen. Das nächste, was der Heilige Geist auch bewirkt, das ist Familienwachstum. Jesus hat damals die Jünger beauftragt, ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das äußerste Ende der Erde. Dass wir das wollen und dass wir das auch machen, das bewirkt der Heilige Geist. Er befähigt und stärkt uns dazu. Und ein letztes, was der Heilige Geist auch schenkt, das ist eine wunderbare Erbschaft. Als Kinder Gottes sind wir auch Miterben der Herrlichkeit Gottes. Dieser Erbe dürfen wir bei unserem eigenen Tod antreten. Römer 8, Vers 17 schreibt Paulus, wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Und das heißt, wir bekommen Teil am unvergänglichen Leben des Vaters, genauso wie Christus und zusammen mit ihm. Wie wir mit Christus leiden sollen, sollen wir auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Angriffe des Glaubens werden wir relativ schnell erleben, wenn wir uns auf Gott einlassen. Da wird es Leute geben, die uns verspotten, die irgendwelche Gemeinheiten parat haben, bis hin zu Verfolgung. Aber was wir in Jesus haben, das kann uns niemand nehmen. Und selbst der Tod bringt uns nur noch näher an ihn heran und zu ihm hin. Ich erwähnte am Anfang des Vortrages 1. Mose 1 und sagte, dass Gottes Geist schon immer gegenwärtig war. Er wird es bleiben bis in Ewigkeit, wenn wir uns ihm öffnen. Offenbarung 22, Vers 17 lesen wir, der Geist und die Braut antworten, komm. Wer dies hört, soll sagen, komm. Wer durstig ist, soll kommen. Und wer von dem Wasser des Lebens trinken will, wird es geschenkt bekommen.
Danke fürs Zuhören. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat mit seinem Leben für alles bezahlt, was in unserem Leben nicht gut ist vor Gott. Jeder, der ihm vertraut, kann ein Kind Gottes werden. Ich lade dich jetzt ein, dein Leben Jesus Christus zu öffnen und zu sagen, komm in mein Leben. Vergib mir, was in deinen Augen nicht gut war. Ich nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Ich will dich kennenlernen und mein Leben nach deinen Maßstäben führen. Danke, dass du mich angenommen hast.